Das wünsche ich mir auch für heute Nachmittag. Nähe mein Gott zu dir, dass wir ihm näher kommen durch das, was wir uns heute Nachmittag anschauen wollen. Ich möchte gleich vorwegschicken, dass es mir aufrichtig leid tut, dass wir gerade um diese Zeit hier zusammenkommen, wo es schwer ist, noch fit zu bleiben, mental noch dabei zu bleiben, sich zu konzentrieren. Und jetzt ausgerechnet ein Vortrag kommen muss, der intensivst in die Bibel reingeht. Viele, viele Texte, die wir uns ansehen. Ich möchte euch konzeptionell dazu etwas erklären, warum ich das so mache. Ich könnte ein Referat halten und einfach darüber referieren, wie ich mir dieses Konzept der Dreieinigkeit vorstelle, wie man es am ehesten verstehen sollte, was man sagen kann und was nicht. Mir ist aber wichtig, es doch etwas anders zu machen. Dass wir direkt in die Bibel einsteigen, dass wir die Texte gemeinsam durchgehen, Stück für Stück, und daran erkennen, was können wir sagen und was nicht. Es gibt sehr viele Texte, vermutlich weit mehr, als man sich so gemeinhin vorstellt, die uns zeigen, dass es da mehr als, sage ich jetzt mal, einen Jahweh gibt, so wie heute Morgen dieser eine Vers, 1. Mose 19, Vers 24, den wir hatten. Diese Verse, wenn wir sie gemeinsam lesen, werden uns aber auch zeigen, dass wir leider nicht alles erklären können. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir es hier mit Gott zu tun haben, und da werden immer Fragen offen bleiben. Wenn wir nachher Zeit für Fragen und Antworten haben werden, werdet ihr auch merken, dass ich mich nicht auf Streit einlassen werde. Die, die mich schon öfter erlebt haben, wissen, dass ich das nicht tue. Wir werden hier gemeinsam uns Zeugnisse anschauen. Aus der Heiligen Schrift, morgen aus dem Schrifttum von Ehrenweit. Und dann liegt es an euch, genauso wie auch an mir, was wir daraus machen. Ich werde Schlussfolgerungen nahelegen. Ich werde auch sagen, warum wir als Adventisten zu dem Glauben gekommen sind, den wir heute haben. Aber ich zwinge das niemandem auf. Ich hatte auch eine Pause schon mit einzelnen Gesprächen, die auch sagten, aber das und das, das kann man doch so und so nicht sehen. Und ich habe noch nicht mal begonnen. Ich beginne ja jetzt erst damit. Ich bin mir bewusst, dass das Thema für einige sehr heikel, auch recht persönlich, vielleicht auch recht emotional ist. Das ist auch vollkommen in Ordnung, aber darüber werde ich nicht streiten. Darüber sollten wir alle nicht streiten. Wir wollen gemeinsam die Bibel studieren. Dafür sind wir da, deshalb heißt es Bibelseminar. Nochmal kurz für jene, die vielleicht jetzt dazugestoßen sind. Ich habe die Aufteilung etwas verändert. Inhalt ist gleich geblieben, aber die Aufteilung verändert. Gestern Abend, wie angekündigt, ging es um die Adventgeschichte. Wie kam es zur Entwicklung dieses Glaubenspunktes? Und wie konnte es kommen, dass am Anfang in den ersten Jahrzehnten da noch nicht viel von sichtbar war? Das hatten wir gestern. Heute Morgen eine Predigt zu der dreieinige Gott und Gericht und Erlösung, was immer zusammenhängt. Beim Gericht geht es ihm um die Versöhnung, die Erlösung. Wie wir gehört haben, er will nicht vernichten. Das hatten wir heute Morgen. Und jetzt kommt der dreieinige Gott im Alten Testament und nach der Pause, die noch einmal kommen wird, nach dem ersten Vortrag, schließlich im Neuen Testament. Das beides ist nicht wirklich zu trennen. Ihr werdet merken, ich habe einzelne Verse des Neuen Testaments auch hier schon mit drin. Und der erste Block im zweiten Vortrag heute Nachmittag wird sich damit beschäftigen, der dreieinige Gott zwischen den Testamenten, habe ich es genannt. Wo wir im Neuen Testament sehen, da werden Texte aus dem Alten genommen und auf Jesus Christus bezogen. Da gibt's etliches davon. Das werden wir uns dann in Ruhe noch ansehen. Und morgen, wie auch im Programmheft angekündigt, Ellen White und die Dreieinigkeit als erster Vortrag, morgen Vormittag um 10 Uhr. Und dann um 11.15 Uhr Ellen White über Babylon, Alpha und die Omega-Krise. Denn das wird oft in Zusammenhang gebracht mit der Dreieinigkeitslehre und dass das eben so, ja, sag mal, der Schritt hin zum Abfall sei. Wird uns morgen beschäftigen. Und so stelle ich auch ein Zitat nun schon mal vorweg an den Anfang von Ellen White, und zwar aus den Spuren des großen Arztes. In dem Buch, in den letzten Kapiteln, schreibt sie wunderbar über Zwischenmenschliches, auch über Erkenntnis, Erkenntnis Gottes. Es geht also nicht nur um die rein körperliche Gesundheit, sondern auch um die psychische und mentale. Und in dem Zusammenhang haben wir auch dieses Statement über das Erkennen der Gottheit. Sie sagt, der schärfste Verstand mag sich bis zur Erschöpfung in Vermutungen über die Natur Gottes ergehen, aber der Erfolg wird fruchtlos sein. Diese Aufgabe ist uns nicht zur Lösung gegeben. Kein menschlicher Geist kann Gott erfassen. Niemand soll sich in Mutmaßungen betreffs seiner Natur ergehen. Hier ist Schweigen Beredsamkeit. Das Wesen des Allwissenden liegt außer dem Bereich menschlicher Besprechung. Menschliche Wesen sollen nicht in die Geheimnisse des Allerhöchsten eindringen wollen. Wir wissen so wenig von Gott wie kleine Kinder, aber wir können ihn wie kleine Kinder lieben und ihm gehorchen. Anstatt über seine Natur Spekulationen aufzustellen, lasst uns die Worte beachten, die er geredet hat. Und genau das wollen wir heute Nachmittag tun. Wir werden aus seinem Wort lesen, was er über sich sagt. Erwartet nicht, dass wir jede Frage beantworten können. Im Gegenteil, es werden Fragen aufgeworfen, die genauso offen bleiben. Und wenn wir eines Tages vor ihm stehen, worauf wir uns alle freuen, worauf wir alle warten, dann können wir ganz offen mit ihm reden und diese Fragen dann auch beantwortet bekommen. Bis dahin müssen wir uns begnügen, dass er ausgewählt hat, was er uns offenbart und was auch nicht. Wir lesen hier 5. Mose 29, Vers 28. Was verborgen ist, ist des Herrn unseres Gottes. Was aber offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern ewiglich. Und damit beschäftigen wir uns heute Nachmittag. Die grundlegende Frage, sollten wir über die Lehre der Dreieinigkeit, über Gottes Wesen, Natur streiten? Nach dem, was wir eben auch hörten, nein, sollen wir nicht. Werden wir entsprechend auch nicht tun. Wir werden schlicht das bezeugen, was die Heilige Schrift sagt. Ganz nach dem Motto, was wir hier auch lesen, nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Und so müssen wir zunächst beginnen mit der Grundlage. Auch wenn wir glauben, dass es einen dreieinigen Gott gibt, reden wir doch im Singular von ihm. Einen dreieinigen Gott. Das ist eine Beschreibung seines Wesens, aber doch eine Gottheit. Wir glauben, oder wir haben, muss ich sagen, als Religion eine monotheistische Religion. Wir glauben, es gibt nur einen Gott. Und dazu gibt es viele Texte, im Alten wie im Neuen Testament. Wir schauen uns die wichtigsten dazu an. Vielleicht auch das noch vorweg. Ich habe sehr viele Texte hier drin. Es sind die wichtigsten, es sind die deutlichsten. Es gibt noch andere darüber hinaus. Und wie ich heute Morgen auch sagte, wer das für sich persönlich nochmal studieren möchte, der kann das gerne tun, indem er das dann in Kürze von der Homepage der Vereinigung herunterlädt. Da ist diese gesamte Sammlung drin und ich werde auch noch eine Folie dazu machen, wo die verschiedenen Artikel oder auch Dissertationen drin sind, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wer sich das näher anschauen möchte, auch speziell was die Adventgeschichte angeht, kann man da gerne noch persönlich vertiefen. Hier kommt einfach das Prägnanteste und Wichtigste. 5. Mose 4, 35 und 39, da hören wir, du hast es zu sehen bekommen, damit du erkennst, dass der Herr der alleinige Gott ist. Außer ihm gibt es sonst keinen. So erkenne denn heute und nimm dir zu Herzen, dass der Herr der alleinige Gott ist im Himmel oben und auf der Erde unten. Keiner sonst. Kapitel 6, Vers 4, das ist vielleicht bekannteste Statement in dem Zusammenhang, das Schema Israel, höre Israel, der Herr ist Gott, der Herr allein. Oder manche übersetzen auch, beides ist korrekt übersetzt, der Herr ist einer, Echad im Hebräischen. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Warum gerade dieses Wort? Warum nicht die Zahl 1? Warum das Wort Echad? Kommen wir gleich dazu. Kapitel 32, Vers 39. Seht nun, dass ich es bin und kein Gott neben mir ist. Es geht weiter, Jesaja 43, Vers 10 und 11. Wie gesagt, nur eine Auswahl, gibt vieles darüber hinaus. Damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir wurde kein Gott gebildet und nach mir wird keiner sein. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Interessant schon, dass er hier von dem Erlöser, dem Retter spricht. Da kommen wir natürlich auch nochmal drauf, wenn es ums Neue Testament geht. Jesaja 44, die Verse 6 bis 8. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen, ich bin der Erste und bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels, ich kenne keinen. Kapitel 45, Verse 5 bis 6, ich bin der Herr, kein Gott ist außer mir, damit man erfahre in Ost und West, dass außer mir nichts ist. Ich bin der Herr und sonst keiner. Noch eine Anmerkung zu der Übersetzung. Ich habe die genaueste, die wir verfügbar haben, gewählt, die Elberfelder, bis auf manche Stellen. Für jene, die es nachschlagen, wird euch das auffallen. Da, wo die Elberfelder es im Deutschen durchaus korrekt wiedergibt, wie immer, aber vielleicht nicht ganz so, wie es vom Grundtext her noch möglich wäre. Ein Beispiel, der eingeborene Sohn Gottes. Johannes 1, 18 beispielsweise. Der eingeborene Sohn könnte man auch so verstehen, ging mir früher so. Ein Eingeborener ist jemand, der eben als Indianer beispielsweise aufgewachsen ist in den USA. Ein Eingeborener, ja, Ureinwohner. Darum geht es natürlich nicht. Monogenes bedeutet der einzig Geborene. Und da habe ich an diesen Stellen entsprechend dann eine noch nähere Übersetzung gewählt, also selbst übersetzt. Wir haben diese Zeugnisse, wo Gott deutlich sagt, es gibt nur einen. Das glauben wir auch. Es gibt nur eine Gottheit, aber drei göttliche Personen innerhalb dieser einen Gottheit. Die Hinweise darauf, die schauen wir uns jetzt an. Das beginnt schon ganz vorne. Und dass das gerade ganz vorne in 1. Mose 1 und 2 schon so deutlich wird, vor allem eins, in zwei werde ich gleich noch was dazu sagen, wenn wir über Echad sprechen. Das sollte uns auch schon aufmerken lassen, dass uns bewusst wird von Anfang an, wo die Grundlagen der Welt gelegt werden, die Grundlagen des Glaubens, die Grundlagen der Theologie, haben einen Hinweis darauf, dass es eben nicht nur eine Person ist. Ich denke, ihr wisst alle, welcher Text das ist. Ich wurde auch jetzt in der Pause schon mehrfach darauf angesprochen. 1. Mose 1, Vers 26 und 27. Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Es gibt verschiedene Theorien dazu, wie man das verstehen muss. Diesen ersten Vers, Vers 26, lasst uns. Das kommt ja an einer anderen Stelle nochmal vor, auch die werden wir uns anschauen. Und da wird jeweils gesagt, wenn Gott so spricht, lasst uns, dann könnte das bedeuten, dass er hier mit Engeln beispielsweise redet. Die Zeugen Jehovas sagen das gerne so. Ich hatte sie die Woche wieder an meiner Tür, bekam natürlich wieder darauf zu sprechen und klar kam auch dieser Text. Die Texte, die wir sonst früher gebracht hätten, bringen Sie jetzt und erklären, wie Sie das verstehen. Das sind die Gottessöhne, die auch in Hiob 1 und 2 vorkommen. Es sind andere, mit denen besprochen wird, dass jetzt geschaffen wird. Beachtet aber, was wir hören ist, lasset uns erschaffen, lasset uns machen. Gott ist derjenige, der erschafft, nicht die Engel. Nicht andere erschaffene Wesen. Es gibt noch andere Erklärungen, ich glaube es sind 6 oder 7 Thesen dazu, die es insgesamt gibt. Das ist vielleicht so die wichtigste, dass er hier mit anderen spricht. Wir können sagen, ja, er spricht mit anderen, aber es ist ein Plural des Beratens. Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist, dass sie hier miteinander sprechen. Beachten wir haben auch ganz am Anfang den ersten Versen schon, der Geist Gottes, der über dem Wasser schwebt. Das gleiche Wort, das sonst für einen Adler beispielsweise verwendet wird. Das Wort, das gesprochen wird und das schafft und Gott, der ganz am Anfang, im Anfang eben schon ist. Sie werden hier geschaffen, Mann und Frau, als ein Mensch. Wir haben hier gegenübergestellt Singular und Plural. Ein Mensch wird geschaffen, aber als Mann und Frau Plural. Und das haben wir hier in diesem Vers einfach als eine Sache, die müssen wir so hinnehmen. Das passt grammatikalisch eigentlich nicht. Vielleicht muss man eher semantisch sagen, vom Inhalt her passt es eigentlich nicht, passt aber sehr gut zu unserem Verständnis der Dreieinigkeit. Es ist ein Gott, aber verschiedene Personen. So wie es ein Mensch ist oder eine Ehe, aber zwei Personen, Mann und Frau. Hoffentlich nur zwei. In 1. Mose 2, Vers 24 haben wir dann interessanterweise noch einmal dieses Wort, das auch vorkam in dem Text, 5. Mose 6, Vers 4, das Schema Israel. Der Herr ist ein Gott, Gott allein oder Gott ist einer, ja, Echad. Das haben wir auch hier. Mann und Frau werden zu einem Fleisch, Basar Echad. Es ist nicht das numerische Wort, das rein mathematisch bezeichnet, hier haben wir eins als unterschieden von zwei. Oder drei oder irgendwas anderem, sondern als ein Wort, das im Zusammenhang, wenn das vorkommt, immer eine Einheit, eine Einzigartigkeit, etwas Besonderes ausdrückt. Und so haben wir auch den Zusammenhang, überhaupt im 5. Buch Mose, das ist ja Deuteronomium, das zweite Mal, wo das Gesetz gegeben wird, wo Gott, bevor es jetzt rübergeht nach Kanaan, noch einmal verdeutlicht, das sind meine Wertmaßstäbe und das bin ich. Und da sagt er deutlich als Abgrenzung zu den Völkern, denen sie jetzt begegnen werden, ich bin ein Gott, neben mir darf es keinen anderen geben, gibt es faktisch auch nicht. Das macht er ganz klar. Ich bin ein Gott, ich bin ein einzigartiger Gott. In 1. Mose 3, Verse 22 bis 24 hören wir, Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, und er trieb den Menschen aus. Die Handlung haben wir immer Singular, die Verben. Was er spricht, ist aber ebenfalls Plural. Wie einer von uns. Auch hier könnte man sagen, könnte es vielleicht noch um Engel oder andere gehen. Beachten wir aber, dass hier schon zu Beginn des Kapitels dieses Attribut, Gutes und Böses, wirklich zu unterscheiden, nur Gott zukommt. Da sagt die Schlange, ihr werdet sein wie Gott, unterscheiden Gutes und Böses. Wir müssen davon ausgehen, von dem, was da ist in der Schrift, dass er hier wirklich nur von sich spricht, der wirklich weiß, was Böses bedeutet. In 1. Mose 11, und ihr merkt, gerade am Anfang, wo die Grundlagen gelegt werden, kommt das sehr häufig vor. Wohlan, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Das ist der Turm zu Babel, um den es hier geht, wo Gott kommt, sich das anzusehen, auch hier, lasst uns herabfahren. Jesaja 6, Vers 8, und damit haben wir all diese Texte dann auch beisammen. Jesaja 6, Vers 8, ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Direkter Parallelismus, Singular, Plural. Wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Ganz ähnlich gestaltet wie heute Morgen 1. Mose 18, wo wir die drei Personen haben, aber dann spricht der Herr. Sprechen die drei, aber geantwortet wird dann dem einen. Ja? Also wo wir das immer wieder austauschbar haben. Wir können festhalten, wir haben ein Plural der Personen innerhalb der einen Gottheit. Das ist nach wie vor Monotheismus. Es ist kein Tritheismus oder Polytheismus. Es ist eine Einheit der Beratung und dann auch in der Ausführung, wie wir heute Morgen der Predigt feststellten. Beachten wir dazu noch, habe ich hier nur als eine Randbemerkung mit dazugegeben, schon der Begriff für Gott ist immer im Plural, obwohl es im Hebräischen auch den Singular gibt, El oder Elohah. Und doch wird es immer als Elohim, wird immer als Elohim dargestellt, beschrieben, was eigentlich Götter heißt. Und gerade hier hätte man vermuten können, wenn es doch als hier um die Abgrenzung auch von den Heidenvölkern geht, dass dann eher die Singularform verwendet wird. Das nur als eine Randnotiz, weil ich daraus nichts weiter ableiten möchte, nur als so ein Gedanke, den man zumindest mal gehört haben sollte. Und jetzt gehen wir zu den deutlicheren Texten. Ich hoffe, ihr könnt mir gut folgen. Wir machen eine Art Beweisführung, es sind viele Texte, ich weiß, das ist ein bisschen anstrengend. Es gibt Texte, wo zwei göttliche Personen vorkommen. Den einen hatten wir heute Morgen schon, es gibt weitere darüber hinaus. Und schließlich gehen wir dann weiter zu Texten, wo drei vorkommen. 1. Mose 19, 24, muss ich nicht viel zu sagen, hatten wir heute Morgen. Da ließ der Herr, im Grundtext wirklich buchstäblich Yahweh, da ließ Yahweh auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von Yahweh aus dem Himmel. Zweimal auch klar lokalisiert. Der eine ist hier unten, der hat ja auch gerade wohl mit Abraham noch gesprochen, beziehungsweise Lot herausgeführt, und der andere, der im Himmel ist. Die reden hier, beziehungsweise sie handeln hier gemeinsam zugunsten dieser Sache. Hosea 1, Vers 4 und Vers 7, haben wir das noch einmal. Der Herr sprach zu ihm, dem Propheten Hosea, aber über das Haus Juda erbarme ich, hier ist von Yahweh, denke Gott der Vater, die Rede, hierüber erbarme ich mich und rette sie durch den Herrn, ihren Gott. Und hier ist jetzt die Rede von Yahweh Elohim. Also eine gewisse Trennung da. Das eine ist der Yahweh, das andere ist Yahweh Elohim. Genau das Gleiche ist austauschbar verwendbar, aber hier erkennen wir, hier geht es wohl um zwei Personen, zu denen, über die hier gesprochen wird, zu dem Propheten Hosea. Zacharja. Zacharja 3, Vers 2. Da sprach Yahweh zum Satan, Yahweh schelte dich, du Satan. Ja, Yahweh schelte dich. Da wird über eine dritte Person gesprochen. Der eine Yahweh steht ja schon vor ihm, sicherlich Jesus Christus, Gottes Sohn, der hier vor Gericht auftritt und Satan in seine Schranken verweist. Und dann sagt der große Richter, Gottvater, er wird entscheiden darüber, er wird dich schelten. 7 Kapitel weiter, Zacharja 10, Vers 12. Ich will sie stärken in Yahweh, dass sie wandeln sollen in seinem Namen, spricht Yahweh. Spricht er hier von sich in der dritten Person? Oder spricht er hier über die andere Person, die dann noch kommen wird, als der Messias sich offenbaren wird eines Tages? Mit den anderen Texten, die noch kommen, wird uns klarer, dass er eben genau darüber spricht. Stellen wir das einen Moment zurück, wir kommen gleich dann noch zu mehr als zwei Personen. Gucken wir uns für einen Moment den Engel des Herrn an. Ich denke, einigen ist das schon aufgefallen, dass dieser Engel sehr häufig vorkommt und dass dieser Engel ganz besondere Kompetenzen besitzt und dass er sogar angebetet wird. Eine Sache, die nicht geht, wenn es nur ein Engel ist. Denkt man Offenbarung 19, Vers 10, wo Johannes niederfällt vor dem Engel, er sagt, bete mich nicht an. Gott darf angebetet werden. Aber es gibt einen Engel in der Bibel, den Engel des Herrn, der angebetet wird, ohne dass jemand zurechtgewiesen wird, der diese Anbetung annimmt. Beachten wir an dieser Stelle, ich gehe gerade nochmal zurück, bevor ihr vorweglest, beachten wir an dieser Stelle, dass Engel im Hebräischen wie auch im Griechischen nichts anderes bedeutet als Bote. Bote beziehungsweise Engel. Beides austauschbar, beides das Gleiche. Bei der Geschichte heute Morgen, wo dann die Rede ist in Kapitel 19, Vers 1 und Vers 2 von den beiden Engeln, können wir sagen, die beiden Boten. Während wir hier jetzt reden werden über den Engel des Herrn, beziehungsweise den Boten des Herrn, der gleichzeitig aber auch Gott ist und angebetet wird. So auch heute Morgen in der Geschichte. Nur dass dort von Engeln die Rede ist, heißt nicht gleich, dass es Engel sind mit den Flügeln als Lichtgestalt. Sie sind hier als Menschen erschienen. Die Leute von Sodom wollten die beiden vergewaltigen. Das hätten sich bei Engeln sicherlich nicht gewagt. Sie kamen in Menschengestalt. Sie waren Boten Gottes. Aber was genau, welche Stellung sie hatten, das muss der Zusammenhang erschließen. Lesen wir 1. Mose 16, Vers 7 und den Vers 13. Da geht es um Hagar, die jetzt gerade weggeschickt wurde mit ihrem Sohn Ismael. Der Engel des Herrn fand sie, Hagar, an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Dann kommt diese Begebenheit, wo Ismael gerettet wird, weil jetzt auf einmal diese Brunnen, diese Quelle offenbart wurde. Sie hat ihn gesehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Der Engel des Herrn begegnet ihr, aber sie sagt: Du bist Gott, der mich sieht. 1. Mose 22, Verse 11 und 16. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham. Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr. Deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, will ich und so weiter. Der Engel des Herrn, der ihm hier als Gott gegenübertritt. Kapitel 31, ich habe hier nur eine Auswahl getroffen, es gibt weit mehr darüber hinaus. 1. Mose 31, 11 und 13. Der Engel Gottes sprach im Traum zu mir: Jakob. Und ich sagte: Hier bin ich. Und dann sagt er von sich, dieser Engel: Ich bin der Gott von Bethel. 2. Mose 3, Verse 2 bis 4. Da erschien ihm, also dem Mose, der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose. Kapitel 23. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her. Hüte dich vor ihm. Höre auf seine Stimme und widersetze dich ihm nicht, denn er wird euer Vergehen nicht vergeben. Denn mein Name ist in ihm. Hier spricht Gott von dem Engel, den er senden wird, der anscheinend die Befugnis besitzt, Sünden zu vergeben oder eben auch nicht zu vergeben. Eine Sache, die alleine Gott zukommt, wie sogar die Pharisäer ganz deutlich Jesus gegenüber sagen. Und Jesus verneint das auch nicht, sondern nimmt diese Macht in Anspruch, weil er sagt: Ich bin ja Gottes Sohn, ich darf das. Richter 2, Vers 1. Der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim und er sprach: Ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte: Ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Er spricht hier nicht einfach im Namen des Herrn, er spricht hier selbst und sagt: Ich habe. Und schließlich, das dürfte noch genug sein, Richter 13. Der Engel des Herrn erschien der Frau des Manoach, Mutter von Samson. Da sprach der Engel des Herrn zu Manoach, und Manoach sagte zu seiner Frau: Ganz sicher müssen wir jetzt sterben, denn wir haben Gott gesehen. Begegnet der Engel des Herrn und sie sagen: Wir haben Gott gesehen. Wir können festhalten, Engel des Herrn bedeutet, er ist der Bote des Herrn. Das kann ein normaler Engel sein, niedriger als Gott, ein geschaffenes Wesen. Es kann auch Gott selbst sein, gerade jener, der die Verbindung zu der Menschheit zwischen Gott Vater und den Menschen eben so intensiviert hat, beziehungsweise überhaupt aufgebaut hat, Jesus Christus, der als Mensch auf diese Welt ja auch gekommen ist. Bleiben wir noch bei diesem Thema, zwei Jahwes, beziehungsweise Engel des Herrn und Gott. Jetzt kommen wir zu Gott Vater und Gott Sohn, wo wir bereits diese Beziehung auch erkennen können. Psalm 2. Verse 6, 7 und schließlich auch Vers 12. Habe doch ich, von Jahweh ist hier die Rede im Zusammenhang, habe doch ich meinen König geweiht, beziehungsweise eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen: Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Dienet dem Herrn mit Furcht, küsst den Sohn, glücklich alle, die sich bei ihm, nämlich dem Sohn, bergen. Beachtet, hier heißt es: Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Wer spricht hier? Er hat zu mir gesagt: Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Wann erfolgt denn die Zeugung? Bei uns Menschen 9 Monate vor der Geburt. Wenn jetzt hier die Rede davon ist: Heute habe ich dich gezeugt, heißt das, hier geht es um etwas anderes, denn er war ja schon da. Er hört das und berichtet hier im Nachhinein: Gott sprach zu mir. Heute habe ich. Darüber hinaus sehen wir überhaupt im Alten Testament, dass sich Bergen sonst nur für Gott verwendet wird. Er ist der Fels, die starke Burg. Er ist der Gott, bei dem man sich birgt, der rettet und der schützt. Hier wird es auf den Sohn bezogen. Nehmen wir das zur Kenntnis, wir kommen darauf näher zu sprechen im zweiten Teil heute Nachmittag. Psalm 45, Verse 6 bis 7. Du liebst die Gerechtigkeit und hasst die Gesetzlosigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl. Ich muss gleich dazu sagen, bevor irgendjemand später kommt und sagt, ich habe nachgelesen bei mir. Psalm 45, die Dokumente dazu sind nicht ganz eindeutig. Es gibt solche, die das genauso wiedergeben, wie ich es hier habe. Und es gibt solche, die nicht dieses O Gott, dein Gott haben, wo nur von einem die Rede ist. Aber, weil im Neuen Testament in Hebräer 1 genau dieser Text zitiert wird, sicherlich aus der Septuaginta, deshalb wird das hier auch im hebräischen Alten Testament dann als Lesart bevorzugt. Und deshalb habe ich auch hier den neutestamentlichen Text für euch mit dazugegeben. Paulus erwähnt es nämlich genau so und da gibt es keine Zweifel mehr. Da sagt er, von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Von dem Sohn, also Jesus aber, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Da zitiert er eben jenen besagten Psalm. Von zwei Göttern ganz direkt die Rede und der Sohn als Gott bezeichnet. Das werden wir noch in vielen Texten hören, dass Jesus ganz direkt als Gott bezeichnet und auch angebetet wird. Psalm 110, Vers 1. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Sagt zunächst mal nicht viel aus, aber im Neuen Testament kommt Jesus genau darauf zu sprechen, wo es um seine Autorität, seine Stellung und seine Herkunft geht, um sein Wesen. Matthäus 22 antwortet er den Pharisäern, als sie ihn fragen, als sie ihn nach seiner Autorität fragen, was haltet ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagen zu ihm, Davids. Und er spricht zu ihnen, wie nennt David ihn denn im Geist? Herr, indem er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er sein Sohn? Zu wem sagt David denn sonst Herr durch die gesamten Psalmen hindurch? Da gibt es nur den einen, Herrn Yahweh, den himmlischen Gott. Und Jesus bezieht das jetzt hier auch auf sich. Jesaja 7, Vers 14. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Dieser Name bedeutet Gott mit uns. Interessant, dass Jesus dann nicht Immanuel hieß, sondern Jesus, der Retter. Was uns schon mal zeigt, dass dieser Name hier prophetisch zu verstehen ist auf seine, wie soll ich sagen, auf sein Wesen, auf seine Aufgabe, seinen Auftrag. Nicht so sehr als eine konkrete Angabe seines Namens, den er dann haben wird. Er verkörpert Gott mit uns. Er ist der Gott, der mit uns ist. Jesaja 9, Vers 5 wird es noch einmal deutlich gemacht. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Starker Gott habe ich natürlich hier unterstrichen, weil es ganz direkt hier um Gott geht, seine Göttlichkeit. Und Vater der Ewigkeit, weil für jene, die gestern Abend da waren, da gerne ein Unterschied gemacht wird. Man sagt, auch Zeugen Jehovas inzwischen, Jesus ist göttlich, durchaus, aber er ist nicht Gott im eigentlichen und vollen und ganzen Sinne, weil er nicht von Ewigkeit her ist. Sogenannte Semi-Arianismus wäre das. Hier wird uns gesagt, Vater der Ewigkeit, wenn er der Vater der Ewigkeit ist, dann muss er vor aller Ewigkeit existiert haben, präexistent, von jeher existent. Micha 5, Vers 1 macht das nochmal deutlicher. Da wird uns der Geburtsort vorhergesagt vom Messias, da wissen wir auch, hier geht es wirklich um Jesus Christus. Da heißt es, und du, Bethlehem, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her, von Anfang an, unvorstellbar lange. Übrigens fällt euch auf, was wir hier eigentlich gerade machen. Ich lese gerade nochmal das Buch Das Wirken der Apostel, geht das ein Stück für Stück durch, bin gerade bei dem Abschnitt, wo Paulus jetzt erstmals auftritt in Damaskus und spricht zu den Juden dort und möchte sie bekehren, zu Christen machen. Wir machen heute gar nichts anderes. Wir schauen uns hier und vor allem heute Nachmittag Texte an, die vermutlich genauso auch von Paulus verwendet wurden, um zu zeigen, Jesus ist wirklich der Christus. Und der Christus ist eben mehr als nur ein Mensch und mehr als nur ein Prophet. Nur so am Rande, so ein bisschen sind wir jetzt zurückversetzt um 2000 Jahre. Jesaja 40, Vers 3. Eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, des Jahwe, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Elohim. Parallelismus. Der Weg wird gebahnt für Jahwe, eine Straße für Elohim. Erkennen wir wieder, da gibt es keinen Unterschied, sind beides die Gottesnamen. Und Johannes 1 wird das ganz deutlich jetzt auf Jesus Christus bezogen. Da sprachen sie zu Johannes dem Täufer, wer bist du dann? Sie fragen auch nach seiner Autorität, dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und was genau er gesagt hat, das seht ihr hier. Kapitel 40, Vers 3. Dem Elohim, dem Jahwe, wird der Weg geebnet. Stellt euch vor, die Juden damals hören das erste Mal. Was für ein Paukenschlag. Gott selbst wird Mensch. Jesaja 40, die Verse 9 bis 11. Erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenbot in Jerusalem. Sprich zu den Städten Judas, siehe da, euer Gott, der Elohim. Siehe, der Herr, Jahwe, kommt mit Kraft und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Und das dürfte uns allen schon gut bekannt sein, gleich die Glocken klingeln. Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Unter Jesus Christus, der all jene vereint, die ihn als Messias annehmen. Weil wir hier Elohim und Jahwe haben, eine kurze Bemerkung dazu. Elohim wird immer dann gebraucht, wenn es mehr um den großen, abstrakten Gott geht. 1. Mose 1 beispielsweise, der die Welten erschaffen hat. 1. Mose 2 ist die Rede dann von dem Jahwe, dem persönlichen Gott, dem, der in Bundesbeziehung tritt, der den Menschen mit seinen eigenen Händen schafft und selbst in Odem des Lebens einhaucht. Jahwe ist der Name, der Mose offenbart wird, in 2. Mose 3, am Dornbusch, wo er fragt, ja, was soll ich denn sagen, wer mich gesandt hat? Da ist es Jahwe, der persönliche Gott, der für die Erlösung kommt. Wie in 1. Mose 18, 1, der Jahwe offenbart sich dort und kommt, um zu erretten. Daniel 7. Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und brachte ihn vor ihn. Und ihm, zu dem Sohn, wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Und hier ein Text, das ist der Lieblingstitel von Jesus, den er am häufigsten gebraucht, wo er das genau auf sich selbst bezieht und sagt, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Jener Thron, von dem hier prophetisch bereits die Rede ist. Das Reich, das er jetzt in Besitz nimmt. Darauf kommen wir nochmal zu sprechen, wenn wir zur Offenbarung kommen. Zweiten Teil heute Nachmittag. Noch ein Text aus Daniel. Er ist ja nicht nur der Mensch. Er ist ja auch Gott. Da heißt es, 3, Vers 5, Nebukadnezar antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer frei umhergehen mitten im Feuer und keine Verletzung ist an ihnen und das Aussehen des vierten gleicht dem eines Göttersohnes. Sprüche 30, Vers 4 spricht schon davon, dass es da einen Sohn Gottes geben muss. Einer der wenigen Hinweise, wo deutlich von einem Sohn die Rede ist, neben dem, was wir jetzt hier schon hatten in Psalmen. Wer ist hinaufgefahren zum Himmel und wieder herab? Wer hat den Wind in seine Hände gefasst? Wer hat die Wasser in ein Kleid gebunden? Wer hat alle Enden der Welt bestimmt? Wie heißt er? Und wie heißt sein Sohn? Weißt du das? Das ist also damals schon bekannt gewesen. Da gibt es noch jemanden. Psalm 40, Vers 8, da sprach ich, siehe, ich komme, im Buch ist von mir geschrieben. Da spricht er von sich selbst bereits, in dem Buch des Gesetzes, wo es schon vorher alles angekündigt wurde, ist von mir geschrieben und ich werde es jetzt wahrmachen. Ich werde kommen. Im Buch ist von mir geschrieben. Ich persönlich werde kommen. So viel, wo wir erkennen, es sind mehr als eine Person, zwei Personen. Jetzt kommen wir zu den Texten, wo es um drei göttliche Personen geht. Wir gehen nicht weiter zu vier, denn das gibt es nicht. Aber drei gibt es. Und die schauen wir uns an. 1. Mose 1, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, jetzt sehen wir es uns hier auch gemeinsam an. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und alles andere auch und es geschah. Jetzt lesen wir im Neuen Testament dazu, Johannes 1, sein Evangelium, dass er ganz, ganz ähnlich, fast gleich beginnt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als einzig Geborener vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Er bezieht sich hier auf den Schöpfungsbericht und macht deutlich, dieser Jesus Christus, den wir euch jetzt schon so lange verkündigt haben, er schreibt sein Evangelium ja etwa Mitte der 90er Jahre des ersten Jahrhunderts, nachdem alles andere schon fertig war, schon da war, schon bekannt war, schreibt er das und macht diesen Punkt ganz deutlich. Wir reden hier nicht über etwas Abstraktes, irgendein Logos, wie es zu der Zeit viele begonnen haben im Rahmen der Gnosis, sondern er sagt, unser Wort ist Fleisch geworden, es ist buchstäblich, es hat eine Gestalt, es ist greifbar und es hat diese Welt erschaffen. Und dieses Wort ist Gott, nicht weniger als das. Jesaja 9, Vers 5 und 6. Wir hatten den ersten Teil, deshalb klammere ich den mal aus, starker Gott, Vater der Ewigkeit, und dann geht es weiter. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Nun kann man sagen, das kann auch bei Propheten so sein, dass auf ihnen der Geist des Herrn ruht. Ist auch richtig. Das ist kein Beweis, es ist nur ein Hinweis, wo hier alle drei Personen gemeinsam vorkommen, verbunden in diese Aufgabe, Erlösung der Welt durch Jesus Christus als Messias, der hier Mensch wird. Jesaja 42, Vers 1. Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Auch hier dürfte klar sein, von wem die Rede ist. Jesus Christus bringt das Recht raus zu den Nationen, weltweite Mission. Und der, an dem er wohlgefallen hat, da müssten wir gleich an die Taufe erinnert werden, wo Gott das nochmal ganz deutlich sagt. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Verklärungsberg, wo das noch einmal gesagt wird, den sollt ihr hören. Jesaja 48, 16. Tretet her zu mir, hört dies. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet, von der Zeit an, da es geschah, bin ich da. Und nun sendet mich der Herr und sein Geist. Hier haben wir jetzt erstmals ganz deutlich alle drei gemeinsam. Ich bin gesandt von dem Herrn, Yahweh, und seinem Geist, dem Heiligen Geist. Von Zweien ausgesandt, die hier als eigenständige Personen auftreten. Und der Dritte ist jener, der gesandt wird, Jesus Christus. Und schließlich Jesaja 63, Verse 9 und 10. In all ihrer Anfechtung war er angefochten und der Engel seines Angesichts erlöste sie. Aber sie sind widerspenstig gewesen und haben seinen Heiligen Geist betrübt. Alle drei werden hier angegriffen durch das, was Israel sich hat zu Schulden kommen lassen. Hier ist kein Parallelismus, ich habe es extra nochmal dazu geschrieben. Es ist nicht er, der gleich der Engel des Angesichts wäre, sondern hier ist von seinem Engel die Rede. Und das wäre jetzt wirklich nicht gut machbar, nicht ein Parallelismus. Hier ist von Gott die Rede und von seinem Engel als einer zweiten Person, die daneben steht, die gesandt wird. Und Engel des Herrn hatten wir ja vorher schon, mit wem wir es da zu tun haben. Wobei ich auch hier ganz redlich sein möchte, möchte keine Fehler machen, es kommt auch einmal Engel des Herrn vor, wo es nicht um Gott geht. Im Neuen Testament, wo es um Gabriel geht, mit Namen genannt. Als er kommt, um die Geburt anzukündigen von Johannes bzw. von Jesus, ist auch die Rede von dem Engel des Herrn. Wir müssen also immer schauen, um welchen Boten geht es jetzt hier. Der Zusammenhang muss es erschließen. Und damit sind wir beim letzten Abschnitt angelangt. Ich liege sehr gut in der Zeit. Nämlich zur Persönlichkeit des Heiligen Geistes im Alten Testament. Ich schicke gleich vorweg, da gibt es nicht allzu viel. Auch im Neuen Testament kann man über alles streiten, aber das Neue Testament ist wesentlich deutlicher. Da ist die Sachlage schon sehr, sehr klar, im Alten Testament weniger. Aber das, was wir haben, das Deutlichste davon zumindest, möchte ich gerne vorstellen. Wiederum 1. Mose 1, Vers 2. Wir sehen, da werden die Grundlagen gelegt. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das bedeutet, er hat hier irgendeine Gestalt, egal wie man sich das vorstellt, aber er schwebt dort, er ist dort gegenwärtig, er ist greifbar. Während im Zusammenhang, wir hatten das bereits, noch von Gott an sich die Rede ist, Gott, der alles schuf, und das Wort, das alles ins Dasein ruft, Jesus Christus. In 4. Mose 27, Vers 18, der Herr sprach zu Mose, nimm dir Josua, den Sohn des Nun, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hand auf ihn. Ungewöhnlich, weil ein Geist sonst nicht mit dem Artikel erscheint. Aber hier ist von Haruach die Rede. Der Geist ist in ihm. Na, sicherlich der Heilige Geist. Jesaja 63, Vers 10, sie aber, sie sind widerspenstig gewesen und haben seinen Heiligen Geist betrübt. Also kann er etwas empfinden, hat Emotionen, er wird hier betrübt. Ezekiel 3, Vers 14, der Geist hob mich empor und nahm mich hinweg. Der Geist handelt hier, er hebt, in Ezekiel 8, Vers 3 wird es noch deutlicher, er streckte etwas wie eine Hand aus und nahm mich beim Haarschopf meines Kopfes. Und der Geist hob mich zwischen Erde und Himmel empor und brachte mich in Visionen Gottes nach Jerusalem. Er hat Visionen Gottes, der Geist ergreift ihn bei den Haaren so und bringt ihn dann. Sicherlich kann man auch hier sagen, es ist Bildrede, aber hier wird sehr deutlich dieser Geist zumindest personifiziert. Das ist alles, was wir sagen können über den Heiligen Geist im Alten Testament. Und so kommen wir jetzt zum Ergebnis insgesamt dessen, was wir hier haben im AT. Im NT werden wir etwas mehr Zeit brauchen, weil dort wesentlich mehr da ist. Aber das sind die wichtigsten des AT. Und da können wir sagen, erstens, es ist ein klarer Monotheismus oder das Alte Testament widerspricht sich selbst. Seien wir so ehrlich. Ist nicht das, was wir daraus machen als Adventisten oder die katholische Kirche oder irgendwer anders. Das AT spricht deutlich von einem einzigen Gott, spricht aber genauso deutlich von verschiedenen Personen. Das müssen wir einfach auch so hinnehmen. Es dient sicherlich ganz deutlich der Abgrenzung zum Heidentum, wo es sehr viele Götter gab. Und deshalb der Begriff Echad einfach genau der richtige. Gott ist einer, eine Einheit und einzigartig vor allen anderen. Wir haben deutliche Hinweise auf zwei Jahwes, zum Teil sogar in einem Vers, wir haben es uns angesehen. Also zwei göttliche Personen. Sonst wüsste ich nicht, wie man das erklären könnte. Und wir haben Hinweise, so habe ich es mal nur genannt, nicht Beweise, aber Hinweise auf eine dritte göttliche Person. Wir kennen hier Jesus bereits als den Handelnden. Ich greife hier mit dem nächsten Vortrag schon vorweg, denn da wird es dann explizit gesagt und diese Texte auf Jesus Christus angewandt. Wir können aber schon mal sagen, hier bei dem Engel des Herrn beispielsweise muss es wohl um Jesus Christus gehen und nicht nur bei dem Engel des Herrn. Die eigenständige Persönlichkeit des Heiligen Geistes können wir hier noch nicht zu deutlich nachweisen, aber latent ist es bereits präsent, schon erkennbar, schon vorhanden. Und wir erkennen dann, wenn alle drei erwähnt werden, viele Texte waren es nicht, aber wenn alle drei vorkommen, geht es immer um die Erlösung. Und das gefällt mir persönlich so außergewöhnlich, so ganz besonders gut nochmal, dass hier, wenn Gott wirklich sozusagen mit allen himmlischen Mächten auftritt, dann geht es immer um dieses höchste aller Ziele. Menschen zu erlösen und zu retten. Und das wird sich so als roter Faden auch fortsetzen im Neuen Testament, wo uns der Heilsplan noch viel deutlicher eröffnet wird und damit auch die Dreieinigkeit und auch die Rollen von den Dreien und wie sie hier zusammenarbeiten. An dieser Stelle mache ich mit diesem Vortrag Schluss. Jetzt wird die Möglichkeit sein, noch Fragen zu stellen und soweit es geht, gebe ich Antworten darauf, soweit es möglich ist, biblisch. Und dann haben wir noch eine kurze Pause, bis der nächste Teil kommt.